vielleicht geht das, wenn man Alpha ignoriert, aber in dem Moment, wo man Alpha mit einbezieht und Alpha-Invarianz, da geht es nicht. Da ist die einzige Möglichkeit, ihn zu zerlegen, so dass einer der beteiligten Räume der Nullraum ist, was nicht wahnsinnig interessant ist. Ergibt das erstmal soweit Sinn für Sie? Wir gucken gleich ein Beispiel an. Aber die Idee der Unzerlegbarkeit, Sie merken es schon, ist eine, die in manchen Teilen der Mathematik immer wieder um die Ecke kommt. Immer wieder versuchen wir, kleinstmögliche Bausteine zu finden und die zu verstehen, und dann benutzen wir das, was wir da gelernt haben, um die große Struktur zu verstehen. So ähnlich kann man sich das jetzt hier vorstellen. Ziel wird sein, schöne Abbildungsmatrizen zu finden, indem wir erstmal gucken, wie kann ich denn den Vektorraum zerlegen und als direkte Summe von Teilräumen schreiben, so dass ich die Abbildung auf den einzelnen Teilen möglichst gut verstehe. Und dann baue ich eine Basis, die aus schönen Basen für diese einzelnen Teilräume besteht, zusammen, in der Hoffnung, dass die Abbildungsmatrix, die da rauskommt, dann auch schön übersichtlich ist. Wir gucken also jetzt immer auf zwei Seiten. Das eine sind die Matrizen und wie die aussehen, das andere sind Teilräume von V, deren Basen uns später zu Basen führen für eine schöne Abbildungsmatrix. Vielleicht hilft es ein bisschen, wenn Sie von Anfang an irgendwie diese Perspektiven mit im Hinterkopf behalten. Je technischer es wird, desto wichtiger ist ja, dass man eine Idee hat, wo man hin will, die einen irgendwie da durchträgt durch die technischen Schwierigkeiten. Jedenfalls hilft mir das. Beispiel. Da habe ich ein bisschen was aufgeschrieben und kann aber gerne an der Tafel noch beliebig da ergänzen, vor allem bei den einzelnen Rechnungen. Bitte einfach beschweren zwischendurch. Zunächst mal behaupte ich, dass jeder eindimensionale alpha-invariante Teilraum von V immer automatisch alpha unzerlegbar ist. Und das ist jetzt die Frage, ob jemand von Ihnen das vielleicht sogar erklären kann. Denn wir wissen ja noch nichts, wir haben nur die Definition. Das heißt, wenn das stimmt, muss es möglich sein, das jetzt nur mit der Definition zu begründen. Ansonsten wäre das Beispiel hier schlecht platziert. Was denken Sie? Haben Sie eine Idee? Wir haben einen Teilraum, die Dimension ist 1. Der ist alpha-invariant. Und meine Frage ist jetzt, warum ist der alpha unzerlegbar? Versuchen Sie es.
Naja, wir haben ja das als direkte Summe quasi geschrieben, also U ist ja die direkte Summe aus U1 und U2. Und da können Sie ja dann uns die Dimensionsformel anschauen. Wenn U1 jetzt die Dimension 1 hätte und das die direkte Summe sein soll, dann wird dieser Term der Schnittmenge weg und dann bleibt halt 1 gleich 1 plus x. Naja, dann muss x halt 0 sein.
Richtig.
Entsprechend hat der zweite Teil auch dann die Dimension 0.
Genau. Sehr schön, auch sehr klar begründet und genauso hätte ich es auch erklärt. Man macht es mit der Dimensionsformel für Summen von Teilräumen. Denn bei direkten Summen weiß man ja, dass da einfach die Summe der Dimension der Teilräume die Summe des ganzen Raumes ist. Und so machen wir das also. Wenn wir jetzt so einen Teilraum U haben, der Dimension 1, und wir den überhaupt irgendwie als direkte Summe schreiben wollen, egal ob Alpha invariant oder nicht, dann gibt es da als Möglichkeiten für die Dimensionen der Teilräume immer nur 1 und 0. Und es kann auch nur eine Dimension 1 haben, alle anderen müssen Dimension 0 haben, ansonsten passt das mit der Summenformel. Na, aber dann, wenn einer der beteiligten Teilräume mindestens Dimension 0 haben muss, dann sagt unsere Definition, dass der Raum dann alpha unzerlegbar ist. Das ist viel stärker, bei eindimensionalen Teilräumen geht überhaupt keine interessanten Zerlegung in direkte Summen, egal was man da noch als zusätzliche Bedingungen mit drauf wirft. Gut. Merken, wichtig, weil das ja manchmal so ein Argument sein kann nach dem Motto, hey, da muss ich gar nichts tun, das Ding hat Dimension 1, zack, ich muss nichts weiter begründen. Jetzt kommt ein interessanteres Beispiel, der Vektorraum, mit dem wir anfangen, ist R hoch 3, als Vektorraum über R aufgefasst, also von Dimension 3, und Alpha ist diesmal ganz explizit gegeben, und zwar über eine Abbildungsmatrix, und es ist sogar besonders einfach, weil wir die Standardbasis verwenden, also so, dass wir durch Hingucken ganz viel sehen. Das erstmal die Abbildungsmatrix, und meine erste Frage, bevor ich weitermache, ist, ob jemand jetzt nochmal üben möchte, die Abbildungsmatrix zu lesen und da Informationen rauszuziehen. Wenn irgendjemand das jetzt möchte, nach dem Motto, hey, das brauchen wir in der Klausur oder so, dann ist Zeit, wir können das machen, bitte dann einfach melden. Ja, was möchten Sie üben? Ja, anwenden im Sinne von interpretieren, was drinsteht.
Genau.
Genau, machen wir. Und? Bei Ihnen? Das Gleiche. Okay. Wie bilde ich mit Hilfe der Informationen in der Abbildungsmatrix den Vektor 1, 0, 0 ab? Wer erklärt das einmal für uns? 1, 0, 0 ist der Vektor, den ich abbilden möchte und die einzige Info, die ich habe, ist diese Matrix. Was muss ich tun? Da sehe ich eine Meldung, da sehe ich so eine halbe. Wollen Sie es versuchen?
Ja.
Genau, das heißt, Sie benutzen jetzt, was unsere Basisvektoren sind, die wir da benutzen. Das ist die Standardbasis. Und in der ersten Zeile steht an der ersten und an der dritten Stelle ein Koeffizient, der von 0 verschieden ist. Also brauche ich den ersten und den dritten Basisvektor. Und dann haben Sie es genau richtig erklärt. Um das Bild auszurechnen, brauche ich einmal den ersten, also einmal 1, 0, 0. Den zweiten brauche ich gar nicht. Und den dritten brauche ich zweimal, also zweimal 0, 0, 1. Und die Summe ergibt dann mein Bild. Das ist hier sogar direkt die erste Zeile der Matrix. Das liegt daran, dass wir die Standardbasis benutzen. Das wäre sonst eventuell nicht so. Okay, dann machen wir das mit der zweiten Zeile auch nochmal, denn ich behaupte, dass wir da was sehen, was mit Kapitel 9 zu tun hat. Wer erklärt mir das? Wie muss ich die zweite Zeile der Abbildungsmatrix lesen und inwiefern hat das was mit Kapitel 9 zu tun? Sie dürfen?
Wir bilden sozusagen den zweiten Basisvektor auf minus einmal den zweiten ab.
Richtig. Und das heißt für die Zahl minus 1 was?
Dass die Zahl minus 1 ein Eigenwert ist.
Genau. Und der zweite Basisvektor ist ein Eigenvektor dazu. Gut. Und dann haben wir noch die dritte Zeile. Wir benutzen die gleich sowieso nochmal, deswegen höre ich an der Stelle auf. Hoffe, dass für die, die sich gemeldet haben, das jetzt hilfreich war, das nochmal zu üben. Weitere Wünsche nehme ich dann gerne gleich noch entgegen, wenn wir weitermachen. Bitte immer zwischendurch melden, wenn Sie sagen, ah, Augenblick, das bitte jetzt nochmal kurz machen. Jetzt behaupte ich, dass der von 0, 1, 0 erzeugte Teilraum von R3 Alpha-invariant ist und Alpha-unzerlegbar. So, das heißt, ich behaupte jetzt ziemlich viel. Erste Behauptung, Alpha-invariant. Naja, wir haben ja gerade gehört, dass der zweite Basisvektor auf minus einmal sich selbst abgebildet wird. Minus einmal ein Vektor liegt immer im Erzeugnis dieses Vektors. Und dementsprechend liegt das Bild von 0, 1, 0 unter Alpha im von 0, 1, 0 aufgespannten eindimensionalen Teilraum von V. Also ist dieser Teilraum Alpha invariant. Alpha unzerlegbar ist er, weil er Dimension 1 hat. So, da haben wir also angewandt, was wir gerade vorher besprochen haben. Jeder Alpha-invariante Teilraum der Dimension 1 ist automatisch unzerlegbar. Gut. Jetzt war das aber ja auch, ich meine, das liegt im Eigenraum zu minus 1. Teilräume von Eigenräumen sind immer Alpha-invariant. Die Unzerlegbarkeit hängt an der Dimension. Da überlege ich noch, ob ich eine Übungsaufgabe dazu stelle. Ich habe auch in der Podcast-Folge was dazu gesagt. Nein. Hier ist ein anderes Beispiel. Ich gucke mir den Teilraum an, der vom ersten und vom dritten Basisvektor aufgespannt wird. Der heißt jetzt U, hat Dimension 2. Wer erklärt kurz, warum die Dimension 2 ist? Das ist jetzt Kapitel 3 oder so. Das sind beide her. Ja?
Naja, weil ich zwei Vektoren brauche, um eine Basis für diesen Teilraum.
Warum genau 2?
Naja, also ich habe ja hier die Menge aller Vektoren A und C. Und A und C sind unabhängig voneinander, das heißt, ich muss die irgendwie immer mal darstellen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen anschaulich erklärt. Wenn wir ganz streng nach den Definitionen gehen, dann könnten wir zum Beispiel sagen, die Menge, die da steht, als Menge von erzeugenden Vektoren, ist zweielementig und ist linear unabhängig, weil es Teilmenge einer Basis ist. So, und wir wissen bei Erzeugnissen, dass wenn die Menge, die da als erzeugende Menge steht, linear unabhängig ist, dass dann die Anzahl der Vektoren sofort die Dimension ist. Da hatten wir in Kapitel 3 extra ein Lemma. Das könnte man hier zitieren. Aber es ist natürlich genau die Idee. Und was Sie gesagt haben, ist eine gute Überleitung zu dem, was da kommt, wenn ich mir nämlich einen Vektor daraus hernehme. Vektoren aus U haben immer die Form A0b und A und B sind reelle Zahlen. Und A und B kann ich unabhängig voneinander wählen, weil ich hier ja diese beiden Vektoren 1, 0, 0 und 0, 0, 1 habe und vor beide darf ich Skalare setzen und die dürfen unterschiedlich sein. Das kommt gleich. Das wenden wir gleich an, wenn wir uns nämlich einen Teilraum von U hernehmen und einfach mal gucken, kann es sein, dass der nur Dimension 1 hat und trotzdem noch Alpha-invariant ist. Denn, jetzt kommen wir zu der Frage von vorher, zur Alpha-Unzerlegbarkeit, U hat Dimension 2. Wenn ich U also als interessante direkte Summe von zwei Teilräumen schreiben kann überhaupt, dann geht das nur, wenn die beide Dimension 1 haben, ansonsten ist es sofort langweilig. Um also so eine Zerlegung überhaupt hinschreiben zu können, brauche ich schon mal mindestens einen alpha-invarianten Teilraum der Dimension 1. Also kann ich ja erstmal gucken, ob ich sowas überhaupt finde. Wenn ja, gucke ich weiter, ob ich so eine Zerlegung finde. Wenn nein, ist die Frage sowieso erledigt. Wir sparen hier also möglicherweise Arbeit, indem wir eine Frage beantworten, die etwas einfacher ist als die nach der Unzerlegbarkeit. Ich gucke also jetzt einfach nach. Finde ich einen eindimensionalen Teilraum von U der Alpha-Invariant ist und der nicht ganz U ist. Und dafür fange ich an mit einem erzeugenden Vektor, der muss jetzt aus U kommen, deswegen muss ich den irgendwie allgemein hinschreiben und ich habe jetzt als Buchstaben nicht A und B genommen, sondern X und Z. Ich habe also jetzt so einen Vektor aus U der Form X, 0, Z. X und Z sind reelle Zahlen. Das Erzeugnis davon hat jetzt höchstens Dimension 1 und ich setze voraus, dass es Alpha-Invariant ist. Und dann möchte ich gucken, was ich jetzt schlussfolgern kann für diesen Vektor. Warum habe ich gesagt, dass der höchstens Dimension 1 hat? Warum nicht genau Dimension 1? Ja?
Kann auch der Nullraum sein?
Richtig, es könnte der Nullraum sein, denn ich habe ja nicht gesagt, dass x und z von 0 verschieden sein sollen. Vielleicht sind die einfach 0, dann ist der Raum U, oder der Raum B, Entschuldigung, der Raum B, der Nullraum, das ist ja auch erlaubt, der ist auch Alpha-Invariant. Okay. Wenn dieser von dem Vektor x0z erzeugte Teilraum W Alpha-Invariant ist, so wie wir das jetzt vorausgesetzt haben, dann heißt das ja, dass dieser Vektor unter Alpha wieder in den Raum hinein abgebildet wird. Die Leute in diesem Raum W haben alle die Form x0z skalar multipliziert mit irgendwas. Heißt also, wenn x0z von Alpha in W hinein abgebildet wird, dann muss das Bild unter Alpha ein skalares Vielfaches von diesem Vektor sein. Und den Skalar, den ich dafür brauche, nenne ich Lambda. Ich kann jetzt also schreiben, x0z unter Alpha ist Lambda mal x0z. Anders geht das mit der Alpha-Invarianz nicht. Das ist was Besonderes bei eindimensionalen Teilräumen, dass man das da so einfach hinschreiben kann. Und daraus ergeben sich jetzt Bedingungen für die Koeffizienten. Denn auf der einen Seite weiß ich ja, wie Alpha abbildet. Ich habe ja die Matrix. Und auf der anderen Seite habe ich dieses Lambda, also diesen Ausdruck des Bildes als skalares Vielfach. Und das habe ich jetzt kombiniert. Links schreibe ich also hin, Lambda mal x0z ist das Bild von x0z unter Alpha. Das ist die Alpha-Invarianz von B. Und jetzt kommt, was Alpha eigentlich macht, wenn ich die Abbildungsmatrix benutze. So, deswegen ist gut, dass wir gerade nochmal geübt haben, wie man die Matrix liest. Denn ich kann den Vektor x0z ja schreiben als x mal erster Basisvektor plus z mal dritter. Beim ersten Basisvektor gucke ich in die erste Zeile der Matrix, was da passiert. Und beim dritten gucke ich in die dritte Zeile der Matrix, was da passiert. Und wenn ich da jetzt also reinschaue und dann immer dieses x und das z direkt mit reinschreibe in die Bilder, dann kommt als erster Bestandteil des Bildes raus x0 zweimal x und als zweiter Bestandteil minus z 0 z. Das muss ich jetzt noch addieren. Und dann kommt das Bild insgesamt raus von diesem Vektor unter Alpha. Wer findet diese Rechnung jetzt noch nicht so verständlich und möchte, dass ich dazu nochmal was erkläre? Stichwort, wie benutze ich die Infos in der Abbildungsmatrix und wie kommt dann diese Rechnung daraus? Wer braucht da nochmal mehr oder was anderes? Okay, dann sage ich jetzt nochmal auf andere Art und Weise, was ich da ausgerechnet habe und dann können Sie das zusammenfusseln. Ich schreibe x0z als x mal erster Standardbasisvektor plus z mal der dritte. Und jetzt gucke ich mal nur auf den ersten Teil, also x mal erster Standardbasisvektor. Der erste Standardbasisvektor wird unter Alpha abgebildet auf einmal der erste plus 0 mal der zweite plus 2 mal der dritte, also 1, 0, 2. Also kann ich jetzt einsetzen für das Bild unter Alpha x mal 1, 0, 2. Das ist der erste Bestandteil des Bildes. Dann kommt noch z mal das Bild von 0, 0, 1 unter Alpha. Ich habe die Homomorphie-Eigenschaft benutzt und das so zerlegt. Und wenn ich mir 0, 0, 1 unter Alpha angucken möchte, muss ich in die dritte Zeile der Matrix gucken. Und dann habe ich noch den Skalar z davor, also z mal 0, 0, 1 unter Alpha. Und das schreibe ich dann als z mal minus 1, 0, 1. Das sind die beiden Bestandteile. Und das erste wird, wenn ich das x reinziehe in den Vektor, der erste Summand, also der hier. Und das zweite wird, wenn ich das z reinziehe, dieser Summand. Ich habe also einfach nur auseinandergezogen, die Homomorphie-Eigenschaft benutzt und dann in der Matrix die Bilder abgelesen. Besser? Okay, danke fürs Nachfragen. Jetzt rechne ich alles wieder zusammen, dann kommt der Vektor raus, der da am Ende steht. Und das liefert uns eine Gleichung mit Informationen für die einzelnen Einträge in dem Vektor. Denn einerseits steht jetzt in der ersten Komponente Lambda mal x, das kommt von der linken Seite. Andererseits steht da x minus z. In der Mitte steht eine 0, die ist uns egal. Und in der dritten Komponente steht auf der linken Seite Lambda mal z und auf der rechten Seite 2 mal x plus z. Und das kann ich vergleichen. Und kann dann gucken, was rauskommt. So, wenn wir das machen und einsetzen, dann habe ich da also jetzt einerseits die Information, die ich gerade gesagt habe, Lambda mal x gleich x minus z, umformen und einsetzen. Das habe ich gemacht und komme dann drauf, am Ende, dass 2 mal x das gleiche ist wie minus, in Klammern 1 minus Lambda zum Quadrat, mal x. Das ist immer nur nacheinander hinschreiben und einsetzen, was wir rausgefunden haben. Das sind einfach nur mehrere Rechenschritte. So, vorhin haben wir darüber geredet, dass x und z reelle Zahlen sind. Insbesondere ist auch erlaubt, dass da irgendwas 0 ist. Und deswegen gucke ich mir jetzt erst den Fall an, dass x gleich 0 ist. Na, wenn x 0 ist, dann ist 2 mal x 0. Auf der rechten Seite steht dann auch 0. Das heißt, die Gleichung hat für uns keinen Informationsgehalt. Aber jetzt gucken wir mal, was wir noch wissen. Da steht ja auch z gleich 1 minus Lambda mal x. Das heißt, z muss dann auch 0 sein. Heißt also, wenn x 0 ist, dann ist der Vektor, mit dem wir angefangen haben, der Nullvektor. Und der Teilraum ist der Nullraum. Und das ist eine Möglichkeit, mit der wir gerechnet haben. Wir haben ja ganz am Anfang darüber geredet, dass dieser Raum der Nullraum sein wird. Die Frage ist also noch, was passiert, wenn x nicht 0 ist. Na, wenn x nicht 0 ist, dann können wir im Körper der reellen Zahlen benutzen, dass da Elemente, die nicht 0 sind, ein multiplikatives Inverses haben, auch bekannt als x hoch minus 1. Und dann kann ich jetzt diese ganze Gleichung multiplizieren. Dann steht auf der linken Seite 2 und auf der rechten Seite steht minus in Klammern 1 minus Lambda zum Quadrat. Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwierig, denn auf der rechten Seite steht ein Quadrat, also was nicht negativ ist, aber dann mit dem Minuszeichen davor, also ist es nicht positiv. Und auf der linken Seite steht 2 und das passt leider im Körper der reellen Zahlen nicht zusammen. So, wenn wir einen anderen Körper hätten, könnte das sein, also Vorsicht, der Grundkörper spielt eine Rolle. Aber hier mit den reellen Zahlen ist das eine Gleichung, die nicht lösbar ist. Und das heißt, dass alles, was wir uns überlegt haben, nur dann funktioniert, wenn x und z 0 sind. Und also der Vektor, mit dem wir angefangen haben, der Nullvektor war. Und das bedeutet, ich gehe nochmal nach oben, wenn wir jetzt nochmal hier gucken, da haben wir diesen Vektor aus U hergenommen, und zwar so, dass das Erzeugnis ein alpha-invarianter Teilraum ist. Und wir haben gesehen, dass die einzige Möglichkeit die ist, dass dieser Vektor der Nullvektor ist. Oder anders gesagt, U hat keine eindimensionalen alpha-invarianten Teilräume. Also auch keine Zerlegung in 2 davon, deren direkte Summe U ist. Das war's. Deswegen ist U alpha unzerlegbar. Einfach weil man solche eindimensionalen Teilräume, die man da bräuchte, für eine interessante Summe gar nicht finden kann. So, und Sie haben jetzt gesehen, dass wir das ganz elementar gemacht haben. Wir haben nur benutzt, was alpha-invariant bedeutet, und wir haben benutzt, wie man aus der Abbildungsmatrix Informationen gewinnt. Und mehr ist eigentlich nicht passiert. Mehr können wir auch noch nicht. Wir haben das jetzt noch nicht besonders stark weiterentwickelt. Meine Frage ist also, ob da jetzt irgendwas unklar war oder ob jemand eine völlig andere Idee hatte, wie man sich hier den Teilraum U angucken könnte und wie man es entscheiden könnte. Dann können wir da jetzt drüber reden, bei der Zeit. Oder sind jetzt unterwegs ganz andere Fragen aufgekommen? Kann auch sein. Sieht gerade nicht so aus.
Ich habe überlegt, wenn man aus der 3x3 Matrix mit der Laplace-Entwicklung die zweite 2 und die zweite 3 bekommt, dann würde man auf.
Ja, dann kommt man auf minus 1 mal Determinante von der 2x2 Matrix mit den äußeren Sachen. Wenn
man die Determinante ausrechnet, dann hat man 1 minus
1 plus 2, also 3, ja. Also kommt minus 3 raus als Determinante. Warum wollten Sie die Determinante gerne ausrechnen?
Ja, weil ich dann gesehen hätte, dass auf Lambda Quadrat minus, glaube ich, weil es dann auch minus 3 gewesen wäre.
Ich verstehe nicht, was das Argument später mit dem Lambda, mit der Determinante der Abbildungsmatrix zu tun hat. Warum, woher kommt die Verbindung?
Achso, ich hatte überlegt, dass dann auch eine komplexe Zahl rauskommt.
Alle Zahlen, die wir hier haben, sind komplex, weil wir in R arbeiten und R ein Teilkörper von C ist.
Nein, eine nicht reelle Zahl.
Ah, okay. In diesem Beispiel arbeiten wir über R. Das heißt, selbst wenn wir theoretisch eine Lösung sehen, im Körper der komplexen Zahlen, dann hilft die uns hier nicht weiter. Dann müsste man die Frage weiterfassen und sagen, findet man etwas Alpha, also ist U immer noch Alpha unzerlegbar, wenn man über C arbeitet, statt über R?
Und da die komplexe Zahl
Das heißt, eigentlich war Ihr Kommentar, dass interessant wäre, bei diesem Beispiel zu gucken, was über C passiert statt über R. Und das möchte ich jetzt aber nicht in der großen Runde weiter diskutieren, sondern wenn Sie wissen wollen, was da passiert und selber überlegt haben oder Fragen dazu haben, dann ist das eine tolle Frage für Nonlüg und dann kann man nämlich Teil 2 dieses Beispiels machen, wo man einmal guckt, was passiert im Körper der komplexen Zahlen. Solche Fragen sind immer interessant. Also den Körper zu wechseln und zu gucken, was dann passiert, ist immer spannend. Also danke für den Eindruck. Dann schaue ich mal, ob es noch weitere Einwürfe gibt oder auch Fragen dazu. Dann kommt jetzt Lemma 10.2 und in Lemma 10.2 beweisen wir, dass es immer eine Zerlegung des großen Raums V gibt als direkte Summe von Alpha unzerlegbaren Teilräumen. So, das ist, möchte ich das damit vergleichen? Nein, möchte ich nicht. Nein, alle Vergleiche, die mir einfallen, sind zu vereinfachend und könnten Sie auf komische Ideen bringen. Deswegen mache ich das nicht, sondern im Beweis gleich sehen wir, warum das eine sehr einfache Aussage ist, für die man gar nicht groß Theorie bemühen muss. Denn ich sage mal ganz plakativ, V ist halt selber Alpha unzerlegbar oder eben nicht. Das ist der Witz in dem Beweis, also nicht so besonders tief. Dafür gehen wir an die rechte Tafel. Und warum das interessant ist, kann ich aber vielleicht noch kurz begründen. Wir werden sehen, dass man bei alpha-unzerlegbaren Teilräumen schnell Infos über die Abbildung bekommt und über Abbildungsmatrizen und eine schöne übersichtliche Form. Das heißt, dass die erstmal interessant sind. Und wenn Sie sowas sehen, also eine Zerlegung von V, dann geht in Ihrem Kopf ja vielleicht so ein ähnliches Lämpchen an wie bei mir, nämlich Induktionsargumente. Man kann nämlich dann später, wenn man versucht, was über V rauszufinden, sich so solche Zerlegungen angucken und dann sowas machen wie, naja, wenn V selber Alpha unzerlegbar ist, dann mache ich das. Wenn nicht, dann argumentiere ich mit Induktion über die Dimensionen und wenn ich dann so eine Zerlegung habe, dann kann ich für diese Teilräume was anwenden und das dann zusammenpuzzeln. Also solche Zerlegungen sind immer gut für Induktionsargumente. Ein Grund, warum wir das machen. Jetzt habe ich genug gequatscht. Lemma 10.2. Wir erinnern uns an die Voraussetzung, die Dimension könnte 0 sein und dann ist einfach V der Nullraum und die leere Summe ist eine solche direkte Zerlegung. Unzerlegbarkeit bei Polynomen. Und hier, bei Alpha-Unzerlegbarkeit, haben wir auch müssen wir uns um Alpha-Invarianz aber keine Gedanken machen, deswegen steht dazu nichts da, denn Alpha ist ein Endomorphismus von V, natürlich, weil V von Alpha in sich selbst hinein abgerundet. So, das heißt, da müssen wir nicht gucken. Wenn die Alpha-Unzerlegbarkeit schief geht, dann kann das nicht daran liegen, dass der Raum nicht Alpha-Invariant ist, sondern es kann nur daran liegen, dass diese Zerlegbarkeitseigenschaft verletzt ist. Dass man den Raum also eben doch zerlegen kann in kleinere Alpha-Invariante Teilräume. Und wenn ich sage zerlegen, dann meine ich jetzt immer als direkte Summe, weil das ist es, was wir hier gerade immer machen. Falls V also nicht Alpha-unzerlegbar ist, dann gucken wir in die Definition von Alpha-unzerlegbarkeit und sehen, aha, man kann V also schreiben als direkte Summe von zwei Teilräumen, die Alpha-invariant sind und die nicht, wo nicht einer von den beiden Dimensionen 0 hat. Und dann nehme ich mir dafür Notationen, zum Beispiel U und B. Dimension n, dann bleibt für b nur noch Dimension 0 übrig, aber wir haben es ja ausgeschlossen, dass einer der beiden im Raum ist. Und damit es dann Situation, da passiert überhaupt nichts mehr inhaltlich und deswegen schreibe ich das nicht alles an, sondern habe Ihnen das nur einmal erzählt, damit Sie sehen, was ich meine, wenn ich sage, dass aus diesen Darstellungen für U und W eine PV folgt, einfach indem man das so einsetzt und die Notation dann anreicht. Gut, hier ist also wirklich gar nichts passiert. Anders sieht es aus, wenn wir uns jetzt Hilfssatz 10.3 angucken. Und Hilfssatz 10.3 ist wirklich der Klassiker unter den Sätzen, die wir beweisen und dann wieder vergessen. Das ist ein cooles Resultat und wenn wir dann danach das eigentliche Lemma beweisen, um das es geht, dann ist es total hilfreich und dann werden wir uns dreimal freuen, dass wir das nicht zwischendurch mit einem Beweis machen müssen, weil es echt nervt. Aber so an sich ist es jetzt erstmal nicht so wahnsinnig interessant. Hier ist das, was da passiert. Wir haben einen alpha-invarianten Teilraum U. Wir kürzen die Einschränkung von Alpha auf U mit Beta ab. Das mache ich in diesem Kapitel ganz oft, einfach weil es mich so doll nervt, immer Alpha eingeschränkt auf U hinzuschreiben. Und jetzt beginnen wir mit dem Leitmotiv, wir setzen Abbildungen und Polynome ein. Das machen wir jetzt ganz oft in den nächsten paar Resultaten. Und dabei ist wichtig, dass wir uns immer vor Augen halten, was es eigentlich heißt. Wenn ich eine Abbildung und ein Polynom einsetze, heißt das, dass ich Potenzen dieser Abbildung bilde, sie also hintereinander ausführe mit sich selbst, eventuell noch Skalar multipliziere mit irgendwas und dann Summen davon bilde. Das heißt, im Wesentlichen rechne ich mit der Abbildung selber rum, mit Hintereinanderausführungen, eventuell mal irgendwas, eventuell plus. Aber da hüpfen jetzt nicht ganz unterschiedliche Abbildungen rum, wenn ich das mache. Und das ist für viele Rechnungen, die wir machen wollen, später wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Insbesondere müssen wir uns einfach daran gewöhnen, dass es jetzt ganz normal ist, die nächsten ein, zwei Wochen immer wieder Abbildungen und Polynome einzusetzen und damit rumzurechnen. Das ist gerade ein sehr wichtiges Hilfsmittel. So, Q1 und Q2 kommen aus Kx und sind erstmal irgendwelche Polynome, aber die haben eine kleine Besonderheit an sich. Nämlich, dass es kein irreduzibles Polynom in Kx gibt, das die beide teilt. Im Sinne, dass man die als Vielfaches davon schreiben kann. Wenn das jetzt ganze Zahlen wären und wir im Ring der ganzen Zahlen unterwegs wären, dann würden wir sagen, die sind teilerfremd. Es gibt keine Primzahl, die beide gleichzeitig teilt. So, das ist also vielleicht das, was Sie aus der Schule kennen, Teilerfremdheit von Zahlen. Das können Sie jetzt als Idee übertragen auf Polynome. Und Teilerfremdheit von Polynomen im Ring Kx bedeutet dann also mit diesen etwas vereinfachten Veranschaulichungen, dass es kein irreduzibles Polynom gibt, was in beiden als Faktor drinsteht. Das konzeptionalisieren wir später noch in der Algebra. Für jetzt reicht das so. Jetzt nehme ich diese beiden Polynome und nehme ihr Produkt. Und dann setzen wir da Beta ein. Also die Abbildung Alpha eingeschränkt auf U. Und warum machen wir das? Ja, weil wir das halt später brauchen. Und das ist ein Hilfsresultat auf dem Weg dahin. Deswegen machen wir das. Und die Rechenregel, die wir benutzen wollen und die uns später das Leben einfach macht, die wir hier beweisen, ist, wenn ich den Kern ausrechne von der Abbildung Beta eingesetzt in Q, dann kann ich das machen, indem ich mir Beta nehme, jeweils in Q1 und Q2 einsetze, davon den Kern ausrechne und dann die direkte Summe bilde. Warum zur Hölle das einfacher sein sollte, ja, keine Ahnung, sehen wir gleich. Bitte einfach glauben, für die Dauer des Beweises, dass es sinnvoll ist, dass wir das tun und dass das später ein Argument ganz wesentlich vereinfacht. Das kriegen wir vielleicht hin, oder? In dem Wissen, dass ich solche Detailfragen in einer Klausur natürlich nicht stellen würde, sondern dass es um die Idee geht. Was ist die Idee für den Beweis des nächsten Lemmas? Naja, dass man da zu so einer Situation kommt, die wie in diesem Hilfssatz ist und dass man den dann anwendet. Darum wird es mir später gehen, dass solche Ideen bei Ihnen hängen bleiben. Also los, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun.
Thank you.
Wenn ich Beta in solche Polynome einsetze, kommt das raus, was ich vorhin nochmal erklärt habe. Potenzen von Beta, Skalar, Vielfache, Summen, bla bla. Und der Kern besteht aus allen Vektoren aus U, bei denen 0 rauskommt, wenn man das ganze Zeug darauf anwendet. Zur Orientierung, womit wir hier arbeiten. So, und wenn ich Beta hernehme und Potenzen davon bilde, und ich dann nochmal Beta damit hintereinander ausführe, dann ist egal, aus welcher Richtung ich das mache, denn es kommt ja wieder eine Potenz von Beta raus. Genauso ist egal, ob ich zuerst Beta anwende und dann Skalar multipliziere oder andersrum. Und es ist auch egal, ob ich zuerst Potenzen von Beta anwende und dann es irgendwie summiere oder ob ich da sowas ausklammere oder so. Das heißt, diese ganzen Rechenregeln, an die wir so denken, die aussehen wie dieses Motivgesetz oder so, die funktionieren alle für dieses Rechnen mit Potenzen von Beta und skalaren Vielfachen davon. Und das bedeutet, dass wenn ich Beta in ein Polynom einsetze und ich dann nochmal mit Beta arbeiten möchte, dann ist egal, ob das zusätzliche Beta davor oder danach angewandt wird. Darauf will ich hinaus. Wir beachten, und das schreibe ich jetzt für Q1 Beta hin, aber es gilt auch für andere Polynome, wenn ich Beta da einsetze. Beta Stern Q1 Beta ist das gleiche wie Q1 Beta Stern Beta. Ich habe gerade erklärt, woher es kommt, dass egal ist, in diesem Spezialfall, in welcher Reihenfolge ich das mache. Und hier kommt die erste Anwendung davon. Ich nehme nämlich ein W aus W1. So, W aus W1 heißt, W kommt aus diesem Kern, und das bedeutet, wenn ich diese Abbildung auf W loslasse, kommt der Nullvektor raus. Damit fange ich an. Wenn ich W nehme und darauf die Abbildung Q1 Beta loslasse, dann kommt der Nullvektor raus. Nach Wahl von W. Wenn ich jetzt darauf nochmal Beta loslasse, dann bleibt das der Nullvektor. Ups, so. Jetzt schreibe ich da ein Beta ran. Also schreibe ich hier ein Beta ran. Dann habe ich Q1 Beta Stern Beta. Hier oben steht, dass ich die Reihenfolge umdrehen darf. Dann steht da B Beta, abgebildet mit Q1 von Beta. Und das bedeutet, dass wenn ich Q1 von Beta anwende auf den Vektor B pro Beta, dass dann der Nullvektor rauskommt. Oder anders gesagt, das Bild von B unter Beta wird von Q1 Beta auf den Nullvektor abgebildet und liegt deswegen im Kern von Q1 Beta. Der Kern, also dieses W1, ist also Beta-invariant. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend nach dieser Erkenntnis hier oben, aber es ist doch besser, es nochmal hinzuschreiben. Und das Gleiche gilt dann also für B und für W2. All diese Teilräume, die wir uns hier angucken, sind invariant unter Beta. Thank you. FW2 nur aus der Nullvektor besteht. Das ist das direkte Summezeichen, also der Kringel und das Pluszeichen. Und interessanterweise ist es, also ich mache es meistens so, weil ich es beweistechnisch irgendwie schöner finde, dass ich zuerst zeige, dass W1 und W2 sich nur am Nullvektor schneiden. Da rechnen wir jetzt ein bisschen rum. Und erst danach überlegen wir uns, dass man den Kern überhaupt als Summe dieser beiden Kerne schreiben kann. Ich beginne jetzt also mit einem Vektor, der in W1 und W2 gleichzeitig liegt. Und wir überlegen uns dann zusammen, dass es der Nullvektor sein muss. Also mal zeigen. Thank you. hatten wir jetzt auch was über diese beiden Polynome, Q1 und Q2. Und da geht es zurück zu Kapitel 9. In Kapitel 9 ging es am Ende darum, dass man Endomorphismen in Polynome einsetzt und guckt, wann da der Nullendomorphismus rauskommt. Und genau in eine solche Situation sind wir hier reingelaufen. Wir haben diese Polynome und wenn ich Beta auf B0 einschränke und dann einsetze, kommt der Nullendomorphismus raus. Das heißt, dass diese Polynome Q1 und Q2 als Faktoren im charakteristischen Polynom drinstehen. Soll ich es anders sagen? Das war nicht richtig. Das Minimalpolynom von Beta eingeschränkt auf B0 steckt in Q1 bzw. Q2 als Faktor drin. So muss es sein. Denn das Minimalpolynom erzeugt ja das Ideal aller Polynome, die, wenn man da die Abbildung einsetzt, die Nullabbildung ergeben. Und genau das können wir jetzt benutzen. Da habe ich auch ein Zitat. Lemma 922 und Satz 29. Also genau diese Resultate aus dem vorigen Kapitel, wo es darum ging, ich setze was im Polynom ein und es kommt die Nullabbildung raus. Thank you. man, und das alles ging, weil wir einen Vektor in der Norm haben, der nicht der Nullvektor ist. Haben wir am Ende auch gesehen, dass wir wirklich benutzt haben, es ist nicht der Nullvektor, die Dimension des Raums ist mindestens 1 und das ergab mir den Widerspruch. Also haben wir gezeigt, dass W1 und W2 tatsächlich nur aus dem Nullvektor besteht. Und das ist schon mal der eine Teil der Aussage, die wir zeigen wollen. Der andere Teil, der noch fehlt, ist der, dass man überhaupt den Kern von Beta so als Summe schreiben kann. Das heißt, es bleibt noch zu zeigen, dass W überhaupt die Summe von W1 und W2 ist. Das heißt, anschaulich oder konkret, es muss uns jetzt irgendwie gelingen, jeden Vektor aus W zu schreiben als Summe von etwas aus W1 und etwas aus W2. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Da kommt gleich ein kleiner Kunstgriff. Dieser Kunstgriff gehört auch zu den Argumenten, bei denen ich denke, dass es sich lohnt, sich zu merken, auch wenn der Satz insgesamt später für uns nicht mehr so wichtig ist. Aber so ein, zwei Tricks kommen vor, die glaube ich schon spannend sind. Insbesondere der, den wir gleich machen, hierfür. Aber vorher kommt ein kleines Wohlbeinform. Und die schreibe ich hier auch noch an, bevor ich die Seite. Thank you. möchte wieder Beta einsetzen in Q1 und Q2, möchte das dann einschränken, was darauf rauskommt, auf die Kerne W1 und W2, möchte schauen, was das da für Abbildungen sind. Das werden Endomorphismen, das sehen wir gleich, aber halt nicht nur irgendwelche. Und das liegt daran, dass der Schnitt von W1 und W2 nur aus den Nullvektoren besteht. Ich schreibe das mal kurz hin. W1, der W2 ist invariant unter Q1 Beta und umgekehrt. Heißt also, ich kann Q1 Beta auf W2 einschränken, dann kommt mein Endomorphismus raus und die Frage ist, was hat der für einen Kern? Was ist der Kern von Q1 Beta eingeschränkt auf W2? Naja, ich liege in W2, liege also im Kern von Q2 Beta, das ist die Definition. Gleichzeitig liege ich aber im Kern von Q1 Beta, also in beiden Kernen. Und das heißt, ich liege in W1 und in W2 und deswegen muss ich der Nullvektor sein. Heißt also, diese Abbildung hier, Q1 Beta eingeschränkt auf W2, ist injektiv. Das ist ein injektiver Endomorphismus von W2. Das heißt, diese Abbildung ist ein injektiver Endomorphismus von W2. Und das gleiche kann ich umgekehrt machen. W1 ist Q2 Beta invariant. Blablabla, jetzt mache ich genau dasselbe andersrum. Der Kern von Q2 Beta eingeschränkt auf W1 ist auch 0. Das heißt, Q2 Beta eingeschränkt auf W1 ist ein injektiver Endomorphismus von W1. Ich muss mal kurz die Kreide passen, Entschuldigung. Injektiv zu sein, heißt, wenn die Dimension gleich ist, und das ist ja hier so, weil es ein Endomorphismus ist, dann ist injektiv und bijektiv gleichwertig mit unserem Superformular. Und das bedeutet, dass jetzt diese beiden Abbildungen hier, zack, zack, bijektiv sind, surjektiv, das heißt, wir finden hier alles Urbild. Und diese Urbilder sind jetzt der nächste Schritt beim Basteln. Wir wählen jetzt also Urbilder. Und die Frage ist, wofür? So, gucken wir mal da drüben. Ich hatte ja gesagt, V2 liegt in W2. Jetzt kann ich also ein Urbild hier suchen für V2 unter der Einschränkung von Q1 Beta auf W2. Denn das ist die bijektive Abbildung, die ist also surjektiv, ich finde ein Urbild. Und genauso andersrum. Wir wählen also W1 in W1 so, dass W1 unter Q2 Beta genau V1 ist. Und wir wählen Q2 aus Q2 so, dass W2 unter Q1 Beta genau V2 ist. Ganz gleich geschafft. Das benutze ich jetzt zum Basteln. Unser Ziel ist ja zu zeigen, dass ich jeden Vektor aus W, also auch dieses V, mit dem wir angefangen haben, schreiben kann als Summe aus etwas aus W1 und etwas aus W2. Und interessanterweise ist dieser Umweg hier eine elegante Möglichkeit, das zu machen. Tatsächlich geben wir jetzt quasi dem Fehler, den wir machen, einen Namen. Es gibt jetzt so einen Fehlervektor, der quasi die Abweichung uns angibt zwischen dem, was wir schon gebastelt haben und dem V. Und dann zeigen wir, dass der 0 ist und dass wir in Wirklichkeit schon tatsächlich bei W1 plus W2 gelandet sind. Und das ist ein
Ich finde ein ganz witziger,
eleganter Trick, den man sich merken kann. Das ist für mich das Witzigste in diesem Beweis. Mal gucken, was die am Ende sagen. Ich gebe dem Vektor den Namen U. Sei U die Differenz. Also V minus W2, Entschuldigung, V minus W1 minus W2. Ich will darauf hinaus, dass V W1 plus W2 ist. Das will ich eigentlich zeigen, aber das weiß ich noch nicht. Und den Fehler, den ich mache, gebe ich den Namen U. Ich zeige also jetzt das U der Nullvektors. Das ist Trick. So, und wie zeigen wir, dass etwas ein Nullvektor ist? Na, zum Beispiel, indem wir es irgendwie geeignet abbilden und sehen, dass es in irgendeinem Kern liegt, von dem wir wissen, dass es der Nullraum ist. Oder indem wir zeigen, dass es vielleicht in W1 bestimmt in W2 liegt, wovon wir wissen, dass es der Nullraum ist. Irgend so. Wir bilden das U mal ab und gucken, was passiert. Genau. Um zu zeigen, dass etwas in W1 geschnitten W2 liegt, müssen wir doch einfach nur in Anführungsstrichen sehen, dass es unter Q1 Beta 0 wird und unter Q2 Beta auch. Dann bilden wir das U doch mal ab. So, los geht's. Vielleicht muss ich gleich irgendwelche Kästchen malen. Wir werden das sehen. U unter Q1 Beta. Los geht's. Das ist ein Homomorphismus, also kann ich den jetzt hier einzeln anwenden und die Homomorphie-Eigenschaft benutzen. Und dann machen wir uns um all diese einzelnen Bilder Gedanken, wenn es soweit ist. So, was brauchen wir? Wir brauchen V unter Q1 Beta. Kennen wir das schon? Mal gucken. Steht das irgendwo? Ja, hier oben. V unter Q1 Beta ist V2. Will jemand Spaß mit Farben haben? Ja, Spaß mit Farben. Ich habe Blau. Und ich habe Gelb. Okay, sollte eigentlich reichen. So, V2 ist VQ1 Beta. Das steht hier. Sehr schön. Das können wir dann gleich einsetzen. Das ist V2. So, was noch? W1 und Q1 Beta. Ah, da brauchen wir keine Farbe, da wissen wir Bescheid. Denn W1 kommt aus dem Raum W1. Das ist der Kern von Q1 Beta, das heißt, hier steht einfach 0. Das ist langweilig, keine Farbe. Was ist hier los? W2 Q1 Beta, das steht hier. W2 Q1 Beta ist V2. Das ist eine andere Farbe. Ich mache das mal gelb. So, da steht, das ist V2. Okay, setze ich ein. Minus V2, insgesamt kommt der Nullvektor raus. Okay, mal gucken, ob das mit dem anderen auch so schön steht. Q2 Beta. Gleiches Spiel. V Q2 Beta. Minus E1. Kam aus W1, groß W1. Das ist super. Und bisschen Zeit haben und ich deswegen noch mit Ihnen zusammen feiern kann, dass wir das jetzt einfach benutzen und nicht diese ganzen Rechnungen mittendrin im nächsten Kreis machen müssen. Das wäre nämlich echt nervig gewesen. Aber erstmal atmen wir kurz durch und schütteln die ganzen Variablen ab. Und ich sollte auch mal eine Runde wischen, denke ich. Das heißt, ich zeige Ihnen das nächste Lemma und wische und dann gehen wir weiter. Unzerlegbar diesmal, also ein Teilraum von V, der nicht nur Alpha invariant ist, sondern sogar Alpha unzerlegbar. Beta ist wieder die Einschränkung, das heißt, das ganz oft so. Und dann behaupte ich, dass es ein irreduzibles Polynom gibt, Q aus Kx, derart, dass man das Minimalpolynom von Beta als Potenz von Q schreiben kann. Das heißt, man findet irgend so ein K aus N0, derart, dass das Minimalpolynom Q hoch K ist. Und der Merksatz zu diesem Lemma ist, bei Alpha unzerlegbaren Teilräumen ist das Minimalpolynom eine Potenz eines irreduziblen Polynoms. Und das ist richtig wichtig. So, der Hilfssatz davor, der war auch nicht so spannend, den benutzen wir gleich nur, aber das ist tatsächlich ein wichtiger und sehr, sehr nützlicher Zwischenschritt in dem Ganzen, was wir hier machen. Deswegen empfehle ich, sich das gut zu merken. Denn wir haben ja gesehen, Minimalpolynome auszurechnen ist nicht so einfach. Und alles, was deine Infos uns teilen können, was uns hilft einzuschränken, wie die aussehen können, ist deswegen gern genommen. Okay, jetzt zeigen wir das. Funktion normiert. Und dann kann ich diese irreduzierten Faktoren, wenn da irgendwas nicht normiert sein sollte, halt quasi mit den passenden Skalar multiplizieren, damit es doch wieder normiert ist und so geht es dann. Das muss am Ende aufgeben, weil es nicht selber normiert ist. Und jetzt kann ich da einfach hingucken, wie sehen diese irreduzierten Faktoren aus? Ist es immer der gleiche und ich kann das sofort zu so einer Potenz zusammenfassen? Dann bin ich fertig. Was ist, wenn das nicht so ist? Wie kann das schief gehen? Na, das kann nur so schief gehen, dass da wirklich unterschiedliche irreduzible Faktoren vorkommen. Unterschiedlich in dem Sinne, dass ich nicht den einen aus dem anderen gewinnen kann durch Multiplikation mit einem Skalar. Das heißt, das ist der Fall, den wir uns haben.
Sein Phi 1, die Abbildung, die rauskommt, wenn ich Wetter in die
Jetzt kann ich mir die Kerne angucken. Die sollen U1 und U2 heißen. Und wir sehen schon, worauf es hinausläuft. Die beiden Polynome, die vorhin Q1 und Q2 hießen, sind jetzt dieser erste Bestandteil Q1 und Q2. Auf die kann ich das Hilfssätzchen anwenden. Und das. Wir benutzen also hier am Ende nochmal wirklich, wie das Minimalpolynom definiert ist und dass es eben nicht irgendein Polynom ist, das den Endomorphismus als Nullstelle hat. Das ist das Ende des Beweises. Der Widerspruch zeigt, dass die Annahme da zwischendurch falsch war. Die Annahme, die wir getroffen haben, das heißt, die Aussage des Lemmas stimmt doch. Man kann das Minimalpolynom wirklich als Potenz eines irreduzierenden Polynoms schreiben. Damit machen wir am Donnerstag weiter. Ich entschuldige mich dafür, dass es unterwegs dann zwischendurch mal nicht so viele Beispiele gibt, einfach weil ich versuche, mich bei den Beispielen auf die größeren Zwischenresultate zu konzentrieren.